Hallo, liebe Leute in nah und fern, zugeschaltet über Rundfunk und Internetkommunikation. Ihr hört das Freifunkradio, die Folge Nummer 133, und lang haben wir drauf gewartet, denn wir haben jetzt einen Gast, nicht im Studio, sondern per Mumble zugeschaltet. Professor Dr. Thomas Hühn, ist das korrekt?
Manche kennen ihn auch als Bluse.
Genau, bitte Bluse, wir lassen die Förmlichkeiten. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Genau, wir haben jetzt schon lange versucht, dich in die Sendung zu holen, weil du machst ganz spannende Themen, die zumindest Elektra und mir schwer verständlich sind.
Rocket Science, genau. Sozusagen.
Und zwar geht's da um Quanten und verschränkte Quantenpärchen und Verschlüsselung, und da dachten wir, dann lassen wir uns das einfach mal schnell in einer halben Stunde erklären, was wir auf dem Battlemesh in der ganzen Woche nicht verstanden haben.
Genau.
Okay, ich versuche mein Bestes.
Genau, vielleicht kurz für alle, die Bluse vielleicht noch nicht so gut kennen. Bluse ist schon seit, weiß ich nicht, du hast bestimmt auch schon über 20-jähriges Freifunk-Jubiläum irgendwie. Du bist in Berlin viel dabei gewesen, du hast in Sundhausen die Evernet EG mitgegründet und euer Dorf mit Internet, WLAN und am Ende auch teilweise Glasfaserverbindungen versorgt, sodass ihr da das Dorf mit dem schnellen Internet in Thüringen seid.
Also ich habe mal überlegt, wann ich den ersten Router geflasht habe. Das war 2003.
Zu OpenWRT-Zeiten. Also, genau,
23-Jährchen, sowas, 22-Jährchen ist es bestimmt her.
Ja, Kommunikation darf man ja nicht sagen, weil es ist ja keine Kommunikation, aber Quantenkryptographie ist dein Thema. Habe ich das so richtig angeschnitten?
Ja, also wir machen im Prinzip mit meinem Fachbereich an der Hochschule Nordhausen in mehreren Forschungsprojekten mit, wo Physiker Quanteneffekte nutzen, unter anderem aktuell für Kryptographie. Und was wir machen, so als Netzwerker, ist, denen Glasfaser-Testbeds aufzubauen, bereitzustellen, dass die Messungen machen können. Und ja, wir schauen natürlich auch, okay, ne, was kommen da für Keys raus, für was kann man die sinnvoll nutzen, was hat es denn überhaupt mit diesen ganzen Verschränkungsquanten auf sich. Genau.
Soviel ich weiß, geht es bei dieser Quantenkryptographie, geht es bei der erstmal um die Übertragung von Schlüsseln, die abhörsicher sind. Dazu werden irgendwie Quantenpärchen erzeugt, die miteinander verschränkt sind. Irgendwie eins wird behalten, das andere wird irgendwie weitergeschickt. Irgendwie sowas war das doch, oder?
Ich überlege gerade, wie man das im Radio erklären kann, denn ich war letzte Woche bei einem Vortrag in Jena, da habe ich so ein paar Tischtennisbälle mitgenommen, um das so ganz simpel wie möglich zu erklären, wie aus so einem Tischtennisball so ein Photon irgendwie zwei wären, die verschränkt sind, und dann sendet man eins nach links und nach rechts, aber vielleicht kann man das Bild aufbauen. Ihr könnt euch, also es gibt, ich sag mal, ganz unterschiedliche Verfahren, wie man Quanten erzeugt, irgendwie Quanteneffekte nutzen kann. Und aber so, um auf einen nur einzugehen, der vielleicht diese Verschränkung so ein bisschen am, ich sag mal, am offensichtlichsten nutzt, kann man sich vorstellen, man hat einen Laser, der erzeugt einzelne Photonen, ja, mit so einer Rate vielleicht von, nehmen wir mal irgendwie 1 Million, 5 Millionen pro Sekunde, kommen einzelne Photonen raus, also nicht relativ wenige, ne, im Vergleich zu zum Beispiel irgendeiner klassischen GPIC-Laser-Kommunikation, wenn man irgendwie so ein 1G, 10G SFP-Modul hat. Und diese einzelnen Photonen lässt der Physiker auf ein Kristall, auf ein spezielles Kristall treffen, das dieses Photon dazu zwingt oder anregt, zu zerfallen in zwei Photonen, die in Summe dieselbe Energie haben wie das eine, was da eingetroffen ist. Und wenn er sich da viel Mühe gibt, dann zerfällt dieses eine Photon in zwei, die er unterschiedlich sozusagen verschränken kann, enttangeln kann. Aktuell wird er sowas benutzen, dass diese beiden Pärchen oder das Pärchen mit der Polarisation verschränkt ist. Das heißt, dort sind dann zwei Photonen entstanden, mit halb so viel Energie, wie das, was reingegangen ist, und dann wird mit diversen Linsen dafür gesorgt, dass das, sagen wir mal, das eine geht nach links, das andere geht nach rechts in eine Glasfaser rein. Und diese beiden Photonen sind nun bezüglich ihrer Polarisation die sozusagen verschränkt, was man kann sich so ein bisschen so vorstellen, die Polarisation ist unbestimmt, so lange, bis man sie misst. Das heißt, so lange, bis man eins dieser beiden auf, und in dem Fall kann die Polarisation so vier Zustände annehmen. Man kann sich so als Tischtennisball vorstellen, das könnte irgendwie sich waagerecht drehen, das Photon senkrecht, schräg links, schräg rechts. Und das ist aber so lange total perfekt zufällig, solange man nicht eins von den beiden, oder beide, das versuchen wir zeitgleich, auf so ein, sagen wir mal, Linsensystem auftreten lässt, wo man so eine waagerechte, eine horizontale und eine schräg links, schräg rechts Linse hätte. Und der Quanteneffekt, der jetzt in dem Fall genutzt wird, ist, dass diese Zustände, die miteinander zusammenhängen, was auch mir schwerfällt, sich vorzustellen, dass man die nicht klonen kann. Also man könnte jetzt sozusagen ein Photon dieser beiden verschränken, zum Beispiel, auf, wenn man es irgendwie schaffen würde, speichern könnte und trägt es auf dem Mars. Das ist immer noch nicht gemessen. Jetzt hat man so ein Linsensystem auf dem Mars und ein Linsensystem auf der Erde. Und eins von diesen beiden trifft jetzt als erstes auf so ein Linsensystem und sagt, Mensch, ich entscheide mich jetzt zufällig, dass ich horizontal polarisiert bin. Dann ist das andere, egal wo es ist, im Universum auch sofort horizontal polarisiert. Das ist auch für mich schwerlich, das kann ich eigentlich nur hinnehmen. Und vertraue darauf, dass das sich genug Physiker angeguckt haben, ausprobiert haben, dass das quasi hinhaut. Und das nutzt man jetzt aus, um so im ersten Schritt im Prinzip so eine Art, eine Zufallszahl kommt an zwei Punkten auf der Erde oder in dem Fall jetzt bei dem Beispiel auf dem Mars und der Erde, kommt eine Zufallszahl permanent raus, wenn man nämlich solche Pärchen permanent, solche verschränkten Pärchen permanent an diesen beiden Linsensystemen sozusagen auftreffen lässt. Ja. Und der offensichtliche erste naheliegende Anwendungsfall ist, alles klar, was mache ich mit so einer Zufallszahl, die an zwei Punkten gleich ist und da permanent rausfällt mit irgendeiner Rate? Okay, die könnte ich jetzt in 256-Bit Stückchen schneiden und dann nutze ich die als IS-Key, als symmetrischen Key, und verschlüssel da meine Daten, die ich zwischen diesen beiden Punkten austauschen möchte.
Ja, das
das war's jetzt. Gut, danke. Schöne Sendung.
Das war jetzt genau das Bild, was man jetzt erstmal alle im Kopf haben muss. Ne? Genau.
Genau, das, genau, war ja schon das, was wir in Sundhausen auch, wo wir da staunend im Vortragssaal gesessen haben. Und da war ja sogar einer deiner Kollegen, der Physik lehrt, mit da gewesen und hat halt gesagt, ja, das müssen wir so hinnehmen, dass das so ist. Das kann man aktuell nicht nachweisen, warum das so ist. Genau, und ihr habt ja da schon ein kleines Testnetz aufgebaut, in Thüringen zumindest, von Nordhausen bis nach Jena und bis nach Sundhausen und nach Erfurt irgendwie auch, ne?
Genau, das aktuelle Glasfasertestbett, was wir in Thüringen haben, geht von Nordhausen über Sundhausen, über Erfurt bis nach Jena. Das sind jeweils grob 70 Kilometer, also 3x70 Kilometer, so 210 Kilometer Glasfaser. Ein Glasfaserpaar, wenn man so will. Die Thüringer Netcom stellt quasi diese, oder ein Projekt angemietet, diese Glasfaser. Eine davon, da werden die Quanten übertragen. Ja. Und auf der anderen Glasfaser haben wir einen klassischen Datenkanal, sozusagen mit so einem BIDI-Modul. Und dort nutzen wir diese Zufallszahl, die man an 256-Bit-Stücken schneidet, als symmetrischen Key, die man dann wechseln könnte pro Sekunde oder je nachdem, wie schnell diese Zufallszahlen dann rauskommen. Genau.
Und du hast gesagt, da, also dieser Laser erzeugt wie irgendwie eine Million Quanten oder Quantenpärchen pro Zeiteinheit. Was war das?
Genau, also ihr könnt euch mal vielleicht so einen aktuellen Wert. Das hängt von vielen Parametern ab, was für eine Key-Rate hat man dann im Endeffekt. Also wie schnell kommen die Bits dieser Zufallszahlen, ne, oder schlussendlich wie viel 256 Bit lange Keys hat man denn da pro Zeit. Die entscheidenden Parameter sind gar nicht so sehr, ich sag mal, wie viel Power kann man, ne, man könnte jetzt sagen, alles klar, ne, irgendwie ich mache den Laser stärker, ja, und oder ich mache den schneller, ja, aber so das gesamte System ist nicht von dem Sender aktuell limitieren, also Laser könnte man viel schneller machen, als da irgendwie eine Million Photonen zu emittieren, sondern diese Systeme sind aktuell Detektor limitiert. Das heißt, diese einzelnen Photonen zu detektieren, das ist der limitierende Faktor. Und da gibt es so zwei Techniken. Die eine ist, dass man eine Diode benutzt, eine sogenannte Avalanche-Diode. Dort trifft ein Photon auf. Und die Diode, ne, dann so ein Lawineneffekt, und erzeugt quasi nach diesem Auftreffen des Photons einen kleinen elektrischen Impuls, den man messen kann. Und den misst man mit, dann könnte ich quasi so vorstellen, das Grundsystem ist sowas wie, ich habe also die Quelle, die könnte jetzt erstmal irgendwo stehen, nehmen wir an, die steht in der Mitte, jetzt erzeuge ich da ständig solche Pärchen, eins übertrage ich nach links, eins nach rechts, und jetzt habe ich an beiden Enden so ein Linsensystem, je nachdem welches Brüderchen, Schwesterchen von diesen Pärchen als erstes auf das Linsensystem trifft, wird festgelegt, wie ist die Polarisation, zack, das andere ist instantan auch, aufgrund dieses, ne, spukhaften Quanteneffekts auch in dieser Polarisation. Und dann brauche ich so einen Detektor, der aus diesem Photon irgendeinen elektrischen Impuls macht, den ich dann, und das ist an beiden Seiten auch der Fall, habe ich quasi eine hochpräzise Uhr, einen sogenannten Time-Tagger, der hat dann vier Eingänge, ja, jeweils für, ist das jetzt waagerecht, senkrecht, schräg links, schräg rechts, polarisiert Wesen. Und der schreibt, im Prinzip könnte man sich so eine Art CSV-File vorstellen. Erste Spalte ist ein 64-Bit Pikosekunden Timestamp und Spalte 1 bis 4 ist quasi sowas wie, da stehen entweder eine 0 oder 1 drin. Wann hat denn einer dieser vier möglichen Polarisationsarme geklickt, sagt man. Ne? Und jetzt habe ich quasi links, im besten Fall hätte ich sowas wie links, ein Loch, ne? Man kann sich auch ganz gut als Lochstreifen vorstellen. Ne? Und die Zeit, super hochauflösend. Und ich habe vier Zeilen und da könnte ich immer ein kleines Loch reinmachen, wenn auf irgendeinem dieser Detektoren so ein Photon quasi mit der Polarisation dazugehörigen reinkam. Und jetzt, ne, in der Theorie könnte ich jetzt beide Lochstreifen nehmen, in Nordhausen und Sundhausen, wo ich diese beiden Detektoren habe und lege die übereinander und die sind gleich. Ja? Genau.
Ja. Und wie weit können diese Detektoren auseinander sein? Also kann ja sein, keine Ahnung, du machst auf der einen Seite was, das kommt halt nach einer Sekunde an und auf der anderen Seite es kommt nach einer halben Stunde oder sowas an. Oder ist das dann schon zu weit auseinander auch?
Genau, also das längste Stückchen Glasfaser, sage ich mal, was man mit diesem, also was wir aktuell machen können, ist so, ich sag mal, irgendwie 80 Kilometer. Ne? Danach ist die Dämpfung in diesem durch die Glasfaser zu hoch, dass man da nichts mehr detektieren kann. Wenn man andere Wellenlängen benutzt, wenn man andere Glasfasern benutzt, kann man das durchaus, ne, 120, 150 Kilometer lang machen. Aber so die Glasfasern, die irgendwie im Internet verbaut sind, die mit MC-Band, sagt man, ne, mit einer Wellenlänge von 50 Nanometern, also 1550 Nanometern, so ihre geringste Dämpfung haben, da sind solche polarisationsbasierten Quantensysteme so bei, ja, sagen wir irgendwie 80, vielleicht schafft man mal 100 Kilometer, aber das ist so die aktuelle Obergrenze. Das heißt, wenn man einen längeren Link bauen, muss man aktuell wie so eine quasi Kette von Quantensystemen aneinander rein, um größere Distanzen zu überbrücken.
Und das ist dann quasi Gegenstand eurer Forschung aktuell auch? Weil ich meine, du hast vorhin das Ziel Mars genannt. Da muss man ja noch irgendwie dann auch, da dauert es ja Tage, bis das Signal da ist überhaupt.
Also vielleicht so zum Einordnen, wieso macht man das, ne, gerade? Oder was ist so ein bisschen der Hintergrund? Also man kann das so ein bisschen mit der, ich sag mal, mit der Angst motivieren, wenn wir in unserer Menschheitstechnologie es irgendwie in den nächsten Jahren schaffen sollten, einen sinnvoll großen Quantencomputer zu bauen. Dann ist der in der Lage, das merkt man heute, ne, der Shor bewiesen sozusagen, dass ein Quantencomputer sehr gut Primzahl zerlegen kann. Und daraus abgeleitet, wenn man sich jetzt anschaut, alles klar, wo benutzt man große Primzahlen, dann ist man schnell beim zum Beispiel unserem asymmetrischen RSA-Algorithmus und diese Challenge in diesem RSA, nämlich große Primzahlen zu zerlegen oder das ja, mit normalen CPUs aktuell noch nicht so quasi super schnell machbar ist, das könnte dieser Quantencomputer relativ in kürzester Zeit erledigen. So. Und so ein bisschen aus dieser Motivation gibt die EU, gibt Deutschland, gibt verschiedene Länder Fördergelder zu sagen, okay, was können wir denn dagegen machen? Ja, da gibt es so zwei Stoßrichtungen. Die eine ist, dass man sagt, okay, lass uns doch mal neue, also offensichtlich, lass uns doch mal neue Algorithmen suchen, die asymmetrisch verschlüsseln können und die nicht auf Primzahlenzerlegung basieren. Ne? Also alle Post-Quantum-Secure-Algorithmen, so sagen, ne, seien das elliptische Kurven und diverse andere mathematische Verfahren, werden gesucht. Was könnte denn diesem immer noch nicht vorhandenen Quantencomputer standhalten? So. Und das ist so die eine Stoßrichtung, wie man das Problem angehen kann. Und die andere ist, dass quasi ne, so ein bisschen zeitgleich der Physiker, der sich sozusagen mit Quanten beschäftigt und dass Quantenzustände eben nicht klonbar sind, ja, haben wir euch gesagt, sagen wir vielleicht noch mal ein paar Worte zu, dass der sagt, na Mensch, ich habe auch eine Technologie, die es ermöglicht, dass man Zufallszahlen an zwei Punkten rausfallen lässt, die würde die irgendeine abhören ne, und so weiter, dann würde ich das mitbekommen als Physiker. Mit diesen Zufallszahlen können wir jetzt eben dann auch zwar nicht das asymmetrische an sich Verfahren irgendwie ersetzen, aber man hätte dann einfach ständig, wenn man so will, Key-Material, was da rausfällt und was man zum symmetrischen Verschlüsseln nutzen könnte. So, und die beiden Sachen konkurrieren gerade so als große Ideen, wie könnte man denn die Angst vorm bösen Wolf, ja, die Angst vorm Quantencomputer in den Griff kriegen. Ne? Die haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ja, ganz offensichtlich, dass man jetzt irgendwie sagt, ja, so die, ich sag mal, die Krypto, also meine Wahrnehmung, ich bin ja kein Kryptologe, meine Wahrnehmung aus der, ich sag mal, Krypto-Community ist, die ne, völlig zu Recht auch challengen die dir natürlich diese physikalischen QKD-Systeme, ne, Quantum Key Distribution Systeme, so nach dem Motto, okay, ne, was macht ihr da? Ihr macht Punkt zu Punkt Links im Internet zwischen allen Computern. In der Welt habt ihr das vor und sagt dann wird alles super sicher. Wie soll das denn funktionieren? Ne? Also müssen wir eine Parallelinfrastruktur aufbauen. Das müssen erstmal alle irgendwo Glas reinstecken. Müsste irgendwie bezahlbar sein. Das ist noch weit, weit weg von das skaliert oder das kann man sich überhaupt vorstellen. Ne? Und trotzdem wird sich's angeschaut und dann wird quasi so ein bisschen Technologie offen gesagt, okay, das fördern wir, wollen wir gerne ein bisschen näher eintauchen. Die andere Variante, dass man sagt, man sucht neue Algorithmen, hat den Vorteil, ne? Alles klar, wenn wir einen neuen Algorithmus haben, dann installieren wir den auf allen Routern, auf allen Switches und zack, auf allen Handys und zack sind wir durch. Was so ein bisschen, ich sag mal, wieso überhaupt noch diese Quanten, also aus meiner Netzwerksicht, ne, wieso das beides verfolgt wird, ist, man kann, wenn man sozusagen neue Algorithmen sucht, kann man nicht beweisen, dass der Quantencomputer, wenn wir den dann mal irgendwie hätten, dass er das nicht knacken kann. Ne? Und auf der anderen Seite kommt aber der Physiker um die Ecke und sagt, ja, guck mal, bei meinem QKD-System, da kann ich das beweisen. Ne? Also auch wenn dort ne, also auch diverse Annahmen gemacht werden und ne, da muss dann wirklich irgendwie alles perfekt sein. Da sind wir auch noch weit entfernt. Genau, und so, ja, so sind wir gerade in der Phase, wo so zwei Sachen, zwei mögliche Ansätze konkurrieren, wie wir denn sicher Daten austauschen können. Unter dem, ne, und klar, ne, welche Consulting-Firmen bauen das jetzt als großes Damoklesschwert auf, dass alles unsicher ist und alle reagieren müssen und entweder Post-Quantum-Secure-Algorithmen oder Quantensysteme oder am besten beides irgendwie kombiniert. Genau, ne, Und da hänge ich so ein bisschen mit drin, ja, als Netzwerker, der gerne alles irgendwie in Open Source haben will und sich erst einmal irgendwelche Einzelphotonen auf irgendwelchen Glasfasern da zusammensteckt und Systeme ausprobiert. Und natürlich, wenn man damit rumspielt, mal guckt, wie stabil läuft das, was ist da gemacht, ist immer da noch weit entfernt von, alles ist irgendwie offen, nachvollziehbar. Genau, da gibt es noch einiges zu tun, ne? Das kann ich mal so sagen.
Ja. Ja, ihr hattet ja auch Pläne, da OpenWRT auf jeden Fall mit einzubinden und das auf OpenWRT-Geräten mit laufen zu lassen. Oder ich weiß nicht, ob das sogar schon gemacht wird und ihr das bei euch im Projekt so nutzt, dass da auch quasi unser Open-Source-Kosmos mit profitiert von.
Genau, das habe ich mantramäßig, ja, wird das quasi nicht nur postuliert, dass wir das machen werden und müssen, sondern genauso machen wir das. Das heißt, zum Beispiel all die Links in Thüringen, als auch die, die wir von quasi der zweite riesige Quantenlink, wenn man so will, den Baum von Frankfurt am Main, vom D6, von dem großen IXP auf bis nach Berlin über Erfurt. Also in Erfurt treffen sich quasi die verschiedenen Quantensysteme. Habe ich insistiert, dass wir dort alles mit Switchen, mit Routern machen, wo ein OpenWRT drauf läuft. Dass wir im Zweifel logischerweise etwas programmieren im Kontext Linux OpenWRT, wo wir diese Keys, die aus diesem Quantensystem kommen, benutzen. Also aktuell benutzen wir zum Beispiel diese Pre-Shared Key, das Pre-Shared Key Interface vom Linux WireGuard, um so VPNs aufzubauen, um dort die Quantenkeys sozusagen rollierend, wenn du so willst, auf so einem WireGuard-VPN-Link pro Minute, pro Stunde zu tauschen. Ne? Und die Keys kommen halt aus den Systemen der Physikern. Genau, das ist total cool. Also das ist, wir haben relativ schnelle OpenWRT-Switches, alle Router sind OpenWRT, jeder, ne? Also zumindest mal, wie man dann die Keys benutzt, ne? Das ist so, wie es sein soll, aus meiner Sicht. Nachvollziehbar, den Code kannst du dir angucken. Was wir leider noch nicht haben, ja, da bin ich so ein bisschen dran, das ist ein bisschen dickeres Brett, dass man so einen offenen Quantenstack hat. Ja, das, die Quantensysteme, die wir so einsetzen, da lässt sich keiner so richtig in die Karten schauen. Aber das ist noch eine Frage der Zeit und dann können wir da auch so ein bisschen mit gucken und validieren. Ne? Stimmt das denn alles so? Denn klar, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, wir waren ja bei dem Bild so ein bisschen stehen geblieben. Quantensysteme, links und rechts habe ich irgendwie so einen Lochstreifen, der wächst und wächst und wächst. Ne? Da habe ich so vier Zeilen. Und im besten Fall sind die Lochstreifen gleich. Ja? Aber wie kriege ich denn jetzt sozusagen raus, wenn die eben nicht ganz gleich sind? Ne? Und das ist natürlich bei einem echten System so, ne? Da gibt es Fehler. Wie kriege ich denn jetzt raus, welches Bit wirklich genau das ist, was auf der anderen Seite auch dasselbe war? Ja, so, oder das Photon sozusagen. Ne? Und jetzt, als ich sozusagen losgelegt habe mit diesen, okay, die wollen ein Testbett haben, ne? Wie funktioniert denn das mit diesen Quanten auf beiden Seiten? Okay, das sind Lochstreifen, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ne? Und jetzt ist der gleich, alles klar. Ne? Und jetzt was? Ne? Kopieren wir den einen Lochstreifen von dem einen 70 Kilometer entfernten Server dann, ne? Irgendwie so sozusagen auf den anderen, ne? Und dann merchen die irgendwie die Daten und dann zack, haben sie irgendwie diesen Bitstream. Das wäre auch irgendwie, ne? Dachte ich, irgendwie Schwachsinn, ne? Aber klar, das würde irgendwie gehen, ne? Den einen CSV-File kopierst du von A nach B und dann legst du ihn übereinander und guckst, wie viele Löcher matchen und wie viele nicht. Da kommen solche quasi, also so wird das nicht gemacht, ne? So könnte man das jetzt machen, um zu gucken, okay, wie gleich sind denn diese Messdaten? Aber dort hat man verschiedene Quantenprotokolle, wenn man so will. Dort hat sich sozusagen der Physiker was überlegt, wie, wenn du so willst, sowas wie, wie könnte ich über den klassischen Kanal, wo ich Daten austausche, wo jeder mithören kann, wie kann ich dort Informationen über diese beiden Lochstreifen austauschen, ohne den ganzen Lochstreifen quasi preiszugeben, ne? Oder ohne sowas zu machen, ich muss den Lochstreifen über irgendeine verschlüsselte Verbindung austauschen, ne? Weil dann, ne, wäre das irgendwie eine Verbindung, die hätte ja vor dem Quantensystem irgendwie existieren müssen. Ne? Dann wäre das so ein Henne-Ei-Problem. Ah. Genau, das wird schnell relativ komplex, um es vielleicht auf der Tonspur mitzugeben. Ne? Aber man kann sich so ein bisschen sowas vorstellen, es wird rechts und links dieser Lochstreifen sozusagen gesampelt. Ja? Man tauscht sich aus Wie viel von irgendeinem Sampling hat man denn auf der einen Seite gesehen, auf der anderen Seite gesehen? Und man versucht das so zu machen, dass das im Prinzip alle wissen können, aber dass trotzdem noch genug sozusagen, ich sag mal, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, vielleicht sowas wie, oh, weiß gar nicht, ne? Geheimnisanteil ist, irgendwie so, ne? Übrig bleibt. Trotz dass ich ein Stückchen was geteilt habe, dass man einerseits diese Lochstreifen vergleichen kann und andererseits einer, der dazugehört, hat nicht auf diesen Key kommt. Ne? So, also genau. So, Stichwort ist für die Zuhörer so ein typisches Quantenprotokoll, so ein QKD-Protokoll, was hier bei uns läuft, ist das BBM 92. Und da ist durchdekliniert, was sind denn all die Informationen, die geteilt werden, in welcher Art und Weise werden die geteilt, ohne jetzt Lochstreifen 1 und 2 einfach nach rechts und links zu kopieren und übereinander zu legen.
Klingt alles sehr spannend. Und eine halbe Stunde ist auch echt schnell rum. Wir haben jetzt noch ungefähr 3 Minuten Zeit. Elektra, du bist so ruhig geworden.
Ja, also wenn man jetzt so wie jetzt gerade alle 70, 80 Kilometer eine Station braucht, wo man das dann wieder erneut verschlüsseln muss, dazu wieder per Quantum Key Distribution die Schlüssel austauschen muss, dann kann ich mir das halt auf lange Strecken bei Seekabeln gar nicht vorstellen, wie das machbar sein soll, ohne dass man dann diese Stationen nicht auch sowieso wieder abhören kann, selbst wenn man den Aufwand betreiben würde, dann solche Stationen aufzubauen, die quasi unter Wasser da operieren.
Genau. Hast du völlig recht. Braucht man noch gar nicht mal auf Seewasserkabel zu gucken. Könnten wir jetzt einfach mal gucken, alles klar, von Sundhausen sitze ich gerade, ne? Nach Erfurt, 70 Kilometer, zwei Quantensysteme und dann schwupps nach Jena sind 75 Kilometer, steht das nächste Quantensystem. Das heißt, da fällen einmal Zufallszahlen Sundhausen-Erfurt raus und dann fällt ein anderer Zufallszahlenstream zwischen Erfurt und Jena raus. So, wenn man jetzt in Jena ist, sozusagen zwischen diesen beiden Quantensystemen, ne? Ist die große Frage, na gut, ne? Kann da nicht einfach die Man-in-the-Middle-Attacke gemacht werden? Ne? Man könnte typischerweise sowas machen wie diesen Key, der auf diesen einzelnen Abschnitten der Punkt-zu-Punkt-Links entsteht, zu X-Ohren. Ne? Das ist eine Variante. Aber ich sag mal, dass, um von diesem Problem wegzukommen, dass man in der Mitte eigentlich, wenn man diese Quanten, also man will eigentlich diese Quantenwelt mit dieser ganzen Verschränkung will man eigentlich nicht verlassen. Wenn man die aber irgendwie verlassen muss, sprich man macht da irgendwie ein elektrisches Signal draus, das kommt auf irgendeinen Server und dann ist das irgendwie 0 und 1. Logisch kann dann irgendeiner zuhören. So, und um diese Quantenwelt aber nicht zu verlassen an so einem Multi-Hop-Quantenlink, dazu fehlt es uns Menschheit noch, und da sind unwahrscheinlich viele Physiker dran, das irgendwie hinzukriegen, fehlt es noch Licht sinnvoll lange speichern zu können. Denn würde man das jetzt in irgendeiner Größenordnung von, ich sag mal, einer Sekunde, 10 Sekunden und auch irgendwie bezahlbar, ohne dass man einen ganzen Schiffscontainer bei 3 Grad Kelvin betreibt, also das geht schon im Labor, aber ne, das ist alles noch unpraktikabel, könnte man das Licht sozusagen sinnvoll lang genug speichern, dann würde man Folgendes machen. Dann würde man quasi die Quanten von Sundhausen nach Erfurt, ne, die verschränkt sind, und die Quanten von Erfurt nach Jena, die würde man dann in Erfurt, wenn man sagt, okay, ich kann die einen 10 Sekunden speichern und die anderen von dem Link 10 Sekunden speichern, dann kann ich die zusammen interagieren lassen und kann sozusagen die nochmal verschränken. Dass dann sowas passiert wie, dass in Sundhausen und in Jena dieselbe Zufallszahl rauspurzelt über so eine Art zweite Verschränkung, wenn du so willst. Das wäre so das wirklich Coole.
Ne? Und nun ist die Sendung
schon vorbei. Die Sendung muss länger gemacht werden, Freunde, bei solchen Themen.
Ja, Bluse, ich denke, wir müssen da noch eine Fortsetzung machen irgendwann.
Genau, wir müssen uns merken, wo wir jetzt waren.
Genau, wir müssen merken, wo wir uns waren. Mein Vorschlag wäre folgendes, also was ich sozusagen so ein bisschen unter dem Freifunk-Kontext absolut valides Zeitthema aus dieser ganzen Quantensache finde, ist, Frank, habt ihr auch hier gesehen, als ihr bei der Battlemesh so ein bisschen gesehen habt, was machen wir so in Sundhausen, Wie macht man denn sein eigenes Fiber? Ne? Was fällt da so ein bisschen ab? Wie macht man mit OpenWRT irgendwie Fiber? Dazu könnte man locker auch eine halbe Stunde füllen. Ne? Da muss es gar nicht um Quanten gehen.
Soweit wir mussten leider jetzt schon die Übertragung ins FM abschalten.
Ah, okay.
Ja, weil wir können nicht überziehen.
Das ist ein harter Slot. Jetzt ist nur noch sozusagen der Internetstream da.
Auch das nicht.
Auch da. Jetzt seid nur noch ihr da und ich da. Okay.
Ja, das kommt alles in den Podcast.
Verstehe.
Genau.
Genau.
Vielen Dank, Bluse.
Ja.
Für deine Zeit.
Und, gerne. Aber klar, ne? Das Thema ist natürlich, auch für mich irgendwie echt schwierig, in einfachen Wochen und B dann noch in einer halben Stunde einzupacken. Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie mehr Fragezeichen hinterlassen haben als so ist es. Das weiß ich nicht. Ne? Ich würde eher auf Ersteres tippen.
Ja, gut, dann hauen wir das dann so als Podcast raus. Gesendet haben wir es schon und dann ist es halt erstmal die unvollständige Folge 133.
Genau, die 133, die unvollständige.
Die unvollendete.
Die unvollendete, die ewig unvollendete. Ja. Man wird sehen. Also, dann bedanken wir uns mal bei den noch nicht vorhandenen Zuhörern.
Bei den tapferen Zuhörern,
genau, die es bis hierhin geschafft haben.
Und natürlich nochmal bei Bluse
für euch, dass ihr das mal wieder organisiert und wir bleiben da dran. Das war nicht das letzte Mal.
Genau, und nächstes Mal müssen wir die Mumble-Sache besser vorbereiten.
Also ja, auf jeden Fall. Ich dachte, alles klar, das Space-Taste, zack und Ding, aber nix. Ne? Ich muss den Client neu installieren und ach.
Gut.
Und jetzt macht er hier so.
Piu, piu, piu. Piu, piu, piu.
Ich gelobe Besserung und genau, das nächste Mal bin ich eine Viertelstunde vorher da, dann wird das Setup erstmal klein.
Top.
Sehr gut.
Dann bis zum nächsten Mal,
Bluse. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Ciao, ciao.
Tschüss.